Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Live Coaching. Wir nehmen euch mit in den Assessment-Prozess. Gute Übungsvariationen aus den falschen Gründen. Und das neue Geheimprogramming für den Deadlift.
Das ist schon geil. Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Das war die krankste Überleitung meines Lebens.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk, ich sitze hier mit meinem reizenden Co-Host aus Berlin, Mr. Maximilian Rabe.
Juhu, das bin ich.
Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen zum Bird Gang Powerlifting Podcast.
Wir haben eine kurze Woche hier.
Ja, das scheint alles nur so durch die Zeitverschiebung. aber wie ein Bäcker hat Falk heute zum Morgen ein paar Themen gebacken und wollte mir noch nicht sagen, worum es geht. Deswegen bin ich ganz gespannt, Falk. Was gibt's denn dann Neues?
Genau, ich möchte mit dir Live-Coaching machen heute, aber das machen wir als nächstes. Zunächst möchte ich erstmal aus der letzten Folge was aufklären, denn ich wurde darauf hingewiesen, dass dieses Konzept, was wir in der letzten halben Stunde der vergangenen Folge vorgestellt haben, das existiert ja wohl quasi. Ich muss aber auch zu meiner Schande gestehen, ich habe mich da null eingelesen. Ich habe nur gehört, dass es den Wettkampf gibt und habe aber mich mit dem Konzept nicht auseinandergesetzt. Es gibt ja von Pascal Su organisiert jetzt diesen, ich weiß gar nicht, wie man seine neue Brand ausspricht, Nofi, Nofi.
Wahrscheinlich Fi.
Möglich, ich hoffe es. Nofi, Nofi klingt ein bisschen doof. Gibt es wohl jetzt so einen No-Fi Classics oder so? Gibt einen neuen Wettkampf, der wohl nach diesem Prinzip funktionieren soll? Ja, das ist halt quasi nur auf Invite und ein bisschen messerartiger funktionieren soll. Aber wie gesagt, ich habe mich da nicht eingelesen. Ich wollte es nochmal richtig stellen. Also Shoutout an Chonky Yo. Shoutout fürs Aufmerksam machen.
Interessant, interessant.
Ja, haben wir natürlich ein bisschen verpennt, verballert, darüber zu sprechen. Aber uns ging es ja hauptsächlich um die TBB Open und wir wollten ja einen Lösungsvorschlag an die TBB.
Ja, ja, genau.
Die Jungs geben, ja, völlig klar, ne? Also wir als Businessberater wollten da ja individuelle Hilfestellung leisten. Deshalb trotzdem vielen Dank fürs Aufmerksam machen. Ansonsten, meine Lieben, sitze ich hier mit meinem Coach Maxi Rabe, der maßgeblich für meine Trainingsplanung verantwortlich ist, und ich dachte mir, dadurch, dass sich so in den letzten Monaten hier bei mir ein kleines Problemchen angebahnt hat, das ich schon mal kurz angesprochen habe, aber nicht weiter darauf eingegangen bin. Ja, das heißt, hier nochmal kleines Kommunikationsleck von meiner Seite. Dachte ich, ich präsentiere das hier nochmal und versuche mal eine Lösung zu finden live. Was sagst du denn dazu?
Na, hau mal raus.
Ich habe aktuell ein paar Problemchen mit meinem linken Handgelenk. Es ist nur das linke Handgelenk, es ist nur in Extension und macht sich hauptsächlich beim Bankdrücken bemerkbar. Und das ging, glaube ich, so, es könnte sein, dass es Ende letzten Jahres war oder dann halt so, als wir angefangen haben zusammen zu arbeiten, hat sich das so langsam eingeschlichen. Dann war es jetzt eine Weile sehr, also unverändert, blöd, aber unverändert. Und da bin ich dann auch nicht weiter drauf eingegangen. Und jetzt so seit ein, zwei Wochen wird es etwas schlimmer.
Also ich erinnere mich, du hattest mal vor ein paar Monaten, da gab es das mal, da hatten wir, ich weiß, wir haben in die Tempo, schweren Tempobank vor deinem Secondary eingeführt. Und da nach dem Block meintest du, ich merke es im Unterarm.
Und genau, die Unterarmgeschichte, das war auch so in Extension hier in
Problem ging dann eine Weile und dann haben wir ja den Griff geswitcht und dann nach meiner Erinnerung wurde es danach erstmal besser. Dann habe ich, glaube ich, nichts mehr davon gehört.
Genau, also die Unterarmgeschichte hat sich auch quasi komplett erledigt. Ja, das ist nicht mehr da. Es ist jetzt nur noch das Handgelenk und das fühlt sich halt schon so ein bisschen banged up an und macht sich auch so ein bisschen bei meiner Mobility bemerkbar irgendwie. Also es ist, man merkt schon, wenn Druck drauf kommt, dass es dann sehr sehr belastet ist und mich halt auch einschränkt. Und jetzt die Frage, wie gehen wir das Ganze an? Also was machen wir, um das langfristig zu beheben? Wie würdest du jetzt, wenn ich dein Trainee wäre, was ich auch bin, aber wie würdest du da jetzt rangehen?
Ja, erstmal Bild einholen. Seit wann ist das? Das hast du ja gerade ungefähr skizziert. Jetzt in den letzten 2 Wochen wurde es nochmal schlimmer anscheinend. Dann ist immer ganz wichtig die Frage, bei welchen Übungen wird das quasi ausgelöst, der Schmerz? Beziehungsweise bei welchen Übungen macht sich der Schmerz erstmal bemerkbar und bei welchen Bewegungen? Da hast du jetzt schon gesagt, bei einer Handextension und das halt entsprechend beim Bankdrücken. Da ist immer die Frage, nur beim Bankdrücken oder auch zum Beispiel bei Dips oder irgendwelchen Accessories, Dumbbell Press, wie sieht's da aus?
Bei Dumbbell Press ging es, glaube ich, und bei Chest Press ist es auch in Ordnung. Bei Dips merke ich es auch nicht so sehr.
Mhm.
Es ist wirklich hauptsächlich beim Bankdrücken.
Wie groß ist da der Schmerz von 1 bis 10?
Ja, jetzt aktuell würde ich sagen so eine 6,5 bis 7.
Das ist sehr hoch, das ist eigentlich viel zu hoch.
Ja.
Und im Alltag merkst du das da auch oder wirklich nur beim Bankdrücken?
Nö, aber da habe ich auch nichts, wo ich so intensiv in Handgelenksextension gehe und die belade. Hm.
Aber anscheinend ist es ja dann auch intensitätsabhängig. Also ich schätze mal so bei leichten 8, dann ist es jetzt nicht so das Ding, aber bei schweren Singles wahrscheinlich fallen. Oder ist es eigentlich immer bei der Bank schon bei Warm-ups?
Ja, nee, da merkst du es auch schon bei leichteren Sätzen. Also so bei 120, 150 merkst du es schon.
Ja, das klingt dann sehr stark nach immer noch nach Griffproblemen. Also theoretisch sollte das ganze Gewicht ja auf dem Unterarmknochen lasten. Und zwar senkrecht, jetzt nicht axial. Und dadurch sollte das meiste eigentlich verpuffen, sage ich mal. Ne? Wenn man jetzt überlegt, der Unterarm steht ja senkrecht und das Gewicht lastet möglichst direkt senkrecht auf dem Unterarm, dann ist ja in demselben Zuge der Oberarm komplett 90 Grad im Raum. Und solange das den Knochen nicht stört, soll das erst recht nicht den Knochen stören, wo senkrecht komprimiert wird. Es sei denn, da ist natürlich irgendeine Empfindlichkeit, irgendeine Druckstelle oder was weiß ich. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, wahrscheinlich ist es, was du schon beschreibst, diese Extension, dass es zu sehr der Hebel auf, also zu sehr ein Hebel quasi auf dem Handgelenk ist, der Druck nicht direkt auf dem Unterarm, sondern weiter in der Handfläche und dadurch halt das Handgelenk gehebelt wird. Würde auch ein bisschen dafür sprechen, dass wenn du so dickere Griffe hast wie bei Dips und bei
Chest Press oder Dumbbell.
Ja, gut, ja, klar, bei Chest Press, aber bei Dumbbell genau, dass man dann halt, man kann das Gewicht nicht so tief in die Hand legen, tief im Sinne von nah an die Finger. Weißt du, was ich meine? Da ist es schwerer. Also solche Sachen, wenn das so akut hoch ist und dann ist auch immer die Frage, ist es niedrig und ist es konstant? Das sind immer 2 Sachen, die wichtig sind. Dass es entweder besser wird oder erstmal gleich bleibt. Ansonsten sollte man halt immer direkt intervenieren und Load anpassen.
Ich würde mal noch einen Faktor reinwerfen, den ich gerade vergessen habe. Mhm. Bei der Frage, wo es auftritt, bei allen Übungen, bei denen ich Zughilfen benutze.
Okay, das ist ganz komisch. Also.
Und das ist auch hauptsächlich hier. Also so unter der Daumenwurzel.
Komprimiert oder weil es zieht?
Also, wenn dann hier die Zughilfe ansetzt und dann der Zug da drauf kommt. Ich kann es nicht genau sagen, ob es jetzt am Zug liegt, aber ich denke hier eher an der Kompression. Du kriegst ja dann hier quasi über die Zughilfe, da wo jetzt mein Urband ist.
Ist es, weil es festgezogen wird oder weil es hochgezogen wird?
Ja, das ist schwer zu sagen. Ich denke, eine Kombi aus beiden, aber eine Tendenz dazu, dass es hochgezogen wird Richtung Hand.
Also das finde ich auch mal wichtig, dass man unterscheidet, wo tritt der Schmerz auf und was verursacht aber wahrscheinlich den Schmerz? Klassisches Beispiel ist, auch wenn man bei der Beuge Probleme im Ellbogen hat und beim Bankdrücken, dann ist meistens eins der primäre Auslöser und beim anderen merkt man es dann nur, dass es angegriffen ist, die Struktur. Mhm. Da ist die Belastung jetzt nicht so viel verschlimmernd, aber man merkt, dass es angegriffen ist. Hier wahrscheinlich dasselbe Beispiel. Ich bin der Meinung, beim Bankdrücken wird das wahrscheinlich ausgelöst. Und bei den Zugübungen merkt man dann, dass die Struktur halt überlastet ist. Ne? Also, was ich machen würde, ist auf jeden Fall erstmal alles einschränken, was irgendwie über eine 4 von 10 ist. Das heißt, im Notfall erstmal Singles rausnehmen, wenn es an der Intensität vor allen Dingen liegt. Achso, nee, du meinst ja, es liegt nicht an den Singles, ne? Mhm. Dann wäre bei Bank, finde ich, eine der wichtigsten Sachen, dass man die Frequenz dann erstmal einschränkt eventuell. Das würde ich dann auch als erstes machen, vielleicht sogar einen Secondary-Tag rausnehmen, wo die Belastung ein bisschen höher ist. Erstmal, damit sich die Struktur erhöhen kann. Das suckt wie Sau. Ich meine, ich habe sowas schon oft durch. Aber ich habe jetzt viel zu oft schon gesehen, was passiert, wenn man das ignoriert oder versucht, einigermaßen in den Griff zu kriegen. Dann werden aus, wir machen mal einen Block Piano und können danach weitermachen, oft drei Blöcke, wo man das dann halt irgendwie wieder auskurieren muss oder länger. Und deswegen wäre mein Vorschlag erstmal direkt den Block halt vergessen, leistungstechnisch. Man kann manchmal so ein bisschen mit modifizieren das einschränken, aber wenn es 7 von 10 ist, das ist halt viel zu hoch. Da würde ich dann auf jeden Fall sagen, lass uns erstmal eine Session rausskippen, am besten die belastendste. Und dann, bis sich das erstmal wieder stabilisiert hat, dann kann man parallel arbeiten an dem Problem. Was ich denke, ist halt wirklich einerseits ja Ablage bei der Bank, da müsste man mal gucken, Übergriff. Mhm. Und dann, das überschreitet in dem Fall aber auch meine Expertise, ob man die Struktur schon mal vorher entlasten kann. Ich würde jetzt mal vermuten, muss ich mich halt ein bisschen einlesen, und wenn es halt dann wirklich ein Problem wird, was wir nicht in den Griff bekommen, muss man sich halt jemand Drittes dazu holen. Man muss da auch ganz klar, finde ich, sagen, hey, da, ich bin kein Psychologe, ich bin auch kein Arzt, ich bin auch kein, ja, weiß ich nicht, Conditioning-Coach. So, irgendwo muss man dann sagen, okay, hier ist meine Grenze erreicht, und wenn wir hier uns wochenlang von verschwendet oder Monate von verschwendeter Arbeit sparen wollen, können wir da jemanden dazu holen. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass man, wenn man die Ursache behebt, natürlich auch das Problem in den Griff bekommt, aber auch, weil da ja auch anscheinend, ich meine, manche machen das ja und kommen damit weg, also entsteht da ja vielleicht so eine kleine Schwachstelle, und jetzt wird die halt getriggert, die Schwachstelle, die soll natürlich nicht mehr getriggert werden, aber es wird dann wahrscheinlich auch nicht schaden, das ein bisschen zu stärken, und ich kann mir ja vorstellen, dass man dann irgendwie mit Wrist Extensions oder irgendwas da erstmal den Schmerz vor allen Dingen lindern kann und die Stabilität erhöhen kann, zusätzlich halt natürlich zur Technikanpassung. Also es ist so ein bisschen wie, wenn du Schulterprobleme hast, klar kannst du deine Rotatorenmanschette irgendwie auftrainieren oder deine Fragilität halt reduzieren. Das Problem ist, wenn du halt hunderte von Kilo drauf lädst, wird das nicht reichen. Vor allem so was Kleines wie die Rotatorenmanschette, wie groß soll die werden? Dann ist es einfach sinnvoll, die Technik anzupassen, dass du gut drückst und die Struktur nicht überlastest. Trotzdem kann es vor allen Dingen im Reha-Prozess ja auch helfen, dass man die Entzündung wieder runterfährt, die Struktur wieder ein bisschen desensibilisiert von Schmerz. Da macht es immer Sinn, aus drei Perspektiven zu arbeiten, ne? Technik, die Struktur und einfach Fatigue-Management durch die Main Movements. Mhm. Ja, das wäre jetzt meine Antwort. Da muss man wohl erstmal eine Bank-Session rauswerfen.
Ja, so hart es klingt, ne? Aber ja, wahrscheinlich ist das der Weg. Ich habe halt persönlich so ein bisschen den Eindruck, beziehungsweise ich roll das mal von der anderen Seite auf, wenn wir jetzt über so Schmerzen in den passiven Strukturen sprechen, gerade im Armbereich, finde ich es immer noch ganz interessant zu prüfen, ist möglicherweise die Beuge ein Faktor, denn bei Leuten, die zweimal oder mehr in der Woche also Lowbar beugen, die haben schon relativ viel Stress auf Handgelenk, Schulter und sowas. Und da war mein Move immer, da dann den zweiten Beugetag rauszunehmen. Und das hat oft so über kurz oder lang sehr geholfen, das dann in den Griff zu kriegen. Also dass wir dann in den Fällen oft einfach von einer Überlastung sprechen, weil wenn du eine Beuge hast, mit möglicherweise auch viel Vorlage, beziehungsweise wo dein Handgelenk relativ viel fixieren muss, oder ne, Schulter, Arm oder sowas, wenn da einfach viel Extension durch den Griff zustande kommt, dann hatte ich immer den Eindruck, dass es sehr helfen kann, diese zusätzliche Load, und bei der Beuge ist es halt im Regelfall ein bisschen mehr als bei der Bank, zu reduzieren. Ja, und dann
aber der Unterschied ist, und das wäre ja dann auch das Problem, und ich glaube, das würde sich aber dann in dem Fall mehr äußern, du hast zwar mehr Load auf dem Rücken, aber die lastet ja nicht 100% auf deinem Handgelenken. Im optimalen Fall lastet die ja vielleicht so 5% auf den Handgelenken oder sowas. Also die Zahl denke ich mir jetzt aus, aber das sollte jetzt nicht 50% Arme und Handgelenk und 50% Rücken sein oder so. Das wäre natürlich schwierig. Hätte ich jetzt auch klar dran gedacht, aber da du jetzt nicht erwähnt hast, dass es irgendwie da Schwierigkeiten gibt in keinster Weise.
Genau, in der Beuge ist es tatsächlich so primär im Moment quasi nicht vorhanden. Ja, aber manchmal muss man das so ein bisschen als Faktor mit reinwerfen, damit man da mal drüber nachgedacht hat.
Ja, Ja, da es aber gerade sehr hoch ist und das ist auch generell bei Schmerz so eine Sache, wenn es nicht ein kleines Wehwehchen ist. Also muss man ehrlich sein, es gibt Wehwehchen, die sind akut da und dann aber auch ganz schnell wieder weg. Oder es ist so eine kleine Einschränkung, wo man mal ein bisschen zwei Einheiten Piano macht und dann wird es wieder besser. Aber bei allem anderen bin ich mittlerweile, da nehme ich jetzt lieber jetzt das Problem und den Loss in Kauf und sage, ah ja, okay, scheiße, müssen wir ein bisschen Schritt zurückgehen. Aber dann halt vielleicht nur 2-3 Wochen, anstatt halt, wie gesagt, mehrere Blöcke zu gefährden. Also ich habe es wieder am eigenen Leib erfahren. Ich bin ja beim Bankdrücken irgendwie an meinem Tag, wo ich sehr viele Topsets habe, sehr viele Singles und dann noch ein Rap-Topset, bin ich irgendwie gefühlt jede Rap von diesen 4 Topsätzen gegen die Ablage gekracht. Schulter war am nächsten Tag komplett im Arsch. Ich konnte kaum den Arm heben. Und da ging es aber noch relativ schnell, dass es besser wurde. Nächste Session haben wir versucht, ein bisschen vorsichtig zu gucken. Und da haben wir aber auch zu viel Zeit verschwendet. Also da waren so 2 Wochen, wo wir gedacht haben, na, vielleicht geht's doch noch und wir machen ein bisschen weniger nächste Session und guck mal, wenn wir die nächsten 2 Sessions ein bisschen weniger machen oder vielleicht das Topset ein bisschen leichter und autoreguliert, dann legt sich das vielleicht wieder. Mhm. War eine schlechte Entscheidung, weil jetzt haben wir einen ganzen Block zu tun damit, dass wir das wieder rehabilitieren. Also ich kann jetzt auch wieder schmerzfreie Bank drücken, das ist alles super, hat auch vor allen Dingen, wie ich gerade bei dir meinte, ne, dann muss man vielleicht auch mal gucken, woher kommt das, dann legt man vielleicht auch noch gleich ein paar Schwachstellen auf den Tisch, an dem man dann auch direkt arbeiten kann, aber ja, man verlängert halt den Ausfall dadurch manchmal, also man dreht sich eine Weile im Kreis und danach muss man noch länger quasi in die Reha, als wenn man direkt sagt, okay, jetzt dann scheiß auf den Block, lass uns den Rest vom Block nutzen, um das wirklich komplett wieder auszukurieren, weil eine Sache muss man sich immer sagen, wenn man Schmerzen hat, wird man nie Bestleistung bringen. Das unterdrückt immer irgendwo die Maximalkraft, also muss man nicht versuchen, noch irgendwie diesen einen PR dann rauszuknallen, sondern sollte die lieber sagen, dass das halt schnell im Griff kriegen, das Problem, dass wir danach wieder sehr schnell PRs ballern können.
Ich möchte dazu sagen, dass ich den Eindruck habe, dass das, was wir jetzt in diesem Block machen, so rein performancetechnisch, glaube ich, ein sehr guter Ansatz ist, also meine Bank gestern hat sich sehr, sehr leicht angefühlt. Die Bank davor hat sich sehr leicht angefühlt. Also, ja, da scheint es offensichtlich in eine ganz gute Richtung zu gehen. Aber
denke ich auch,
bin, ja. bin da auch ganz bei dir, ne, dass wir dann erstmal den Fokus darauf setzen, die Basics so zu ordnen, dass wir da überhaupt die Möglichkeit haben, Leistung zu bringen, auch langfristig und uns da nicht einzuschränken. Und uns dann auch drauf konzentrieren können, entsprechend die
Kapazitäten auch zu schaffen. Ich meine, es war jetzt die letzten 2 Blöcke liefen ja nicht so gut, davor lief es ja eigentlich sehr gut. Und wir haben ja das Experiment gemacht, hey, mit wie wenig Intensität, mit wie viel Volumen können wir quasi wegkommen im Sinne von eher high-rappig, haben da aber auch direkt einen Intensitätsbereich gefunden, der halt gar nicht funktioniert.
Ja.
Und da war ja auch damals das Ziel, eben auch ein bisschen passive Strukturen zu entlasten und auch vielleicht, dass du nicht 2 Singles super schwer machst in der Woche, sondern nur den einen schwer, den anderen ein bisschen leichter. Aber beides hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und das ist aber auch gut zu wissen. Und jetzt haben wir wirklich schon mal eine Grenze gefunden der Backoff-Intensitäten und vom 2. Secondary Day, wo wir wissen, A, die Backoffs tanken einfach und werden schlechter jede Woche und B, das Topset fühlt sich halt nicht gut an und nicht geübt an, vor allem, wenn es schwerer wird. Und dann haben wir sofort gemerkt, okay, das ist doch super, dann können wir das nämlich schon mal ausschließen und haben uns jetzt wieder direkt gegenteilig orientiert, sind wieder in die gegenteilige Richtung, gucken, wo ist diese Grenze, die wir erreichen müssen, weil ich bin immer der Meinung, lieber higher Reps anstatt lower Reps, weil einfach weniger Last herrscht. Aber sobald man merkt, okay, wir kommen dann mit der Intensität nicht mehr hin, wir brauchen mehr Intensität, dann geht man halt einen Schritt höher, guckt, wie viel Volumen brauchen wir da, um Fortschritt zu machen. Und wenn man das probiert hat, geht nicht weiter, dann wieder ein bisschen erhöhen, um halt so den Sweetspot zu finden. Du bist halt sehr stark. Ich denke, du brauchst schon diese hohen Intensitäten, die hohe Durchschnittsintensität. Und dann sind wir jetzt noch deutlich leichter unterwegs als in manchen anderen Blöcken, wo wir hier schwere Doubles geballert haben. Und das ist eine gute Sache. Also, wie gesagt, wieder die Struktur in den Griff kriegen, dass sie das auch vertragen kann. Und dann, glaube ich, gerade das Setup funktioniert auch sehr gut, ja.
Ich habe ja hier deine Trademark-Perspektive natürlich auch mitgefilmt, neben 2 anderen. Und da kannst du jetzt mal gucken gleich.
Das gucken wir uns mal nach dem Podcast an, würde ich sagen. Ja. Aber ich denke, man hat jetzt hier so einen ganz guten Eindruck bekommen, wie man da rangeht. Ja, und ich kann nur Ich kann nur sagen, wenn sich sowas anbahnt, dann sollte man sich immer fragen, kann ich so stärker werden und sehr schwere Gewichte, die ich halt irgendwann bewegen will, bewegen. Und meistens merkt man, oh, das Fundament wird das nicht aushalten. Und dann ist es mal wichtig, das wieder in den Griff zu kriegen. Auch wenn es nervt. Aber man muss sich immer sagen, die Konkurrenz hat so eine Bewegchen auch. Die Menschen das vielleicht schlechter, dann kann man die wieder überholen. Und ja, jeder große Powerlifter ist schon mal Vierteljahr, halbes Jahr, Jahr ausgefallen. Also da findet man eigentlich keinen, der komplett verschont worden ist von Verletzungen oder Ausfällen. Gehört einfach dazu.
Du wolltest noch einen Case machen für Bänder um die Knie und da habe ich dich am Dienstag schon ein bisschen verwundert angeguckt und mich gefragt, okay, machen wir jetzt doch so Fit-Chick-Übungen im Gym.
Ja, nämlich für den Booty und die Instagram-Vibes, dass wir in der Band rummachen. Nee, ich weiß noch damals, und das ist, glaube ich, wieder, fällt in die große Sparte, man geht in einem Extrem, merkt man, ist in einem Extrem, will das korrigieren und springt halt dann direkt ins nächste Extrem rein. Mhm. Und damals war ja dieses Quad University hier, Knees Out und Bänder rum und ich glaube, das war auch dieses Queuing damals von Olle Scheiko. Knees Out, Hip Shoot oder Hip Drive oder sowas. Und ja, man hat ja irgendwann gemerkt, okay, das ist halt voll der Quatsch, weil so kann der Quad überhaupt keine Kraft entfalten. Wenn man vor allen Dingen die halt die ganze Zeit versucht, nach außen zu drücken, anstatt nach vorne. Aber wohin das halt meiner Meinung nach gegangen ist, ist, dass die Leute sehr stark innenrotiert sind, mitunter auch in der Startposition schon, dass halt bei den Leuten die Außenkante jetzt auch komplett abhebt oder dass so eine typische, ich stehe jetzt ein bisschen breiter und squatte wirklich so zwischen meinen Beinen. Weißt du, dass die Fersen außen abheben und dann ist man wie so ein Dreieck quasi, squattet man. Ich weiß nicht, ob man, also wenn man jetzt den alten Squat oder neutralen Squat, sage ich mal, wie so ein Haus aussieht, wie bei so einem Sumo-Deadlift, weißt du, nur enger. Also Schienbein geht senkrecht nach oben, dann Knie gehen so zur Mitte hin und dann halt der Oberkörper wie so ein Haus oder eine Kirche, keine Ahnung. Und ist es jetzt wie so ein Dreieck mittlerweile geworden, weißt du, wo die einfach quasi ja direkt so, also sieht man halt deutlich öfter, ne, finde ich, dass die Leute ein bisschen breiter stehen und dann sind die Knie und die Oberschenkel genau in einer Linie so senkrecht nach außen. Nee, ist ja nicht senkrecht. Wie eine Gerade. Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Worauf ich hinaus will, ist, dass jetzt das Extrem komplett in die andere Richtung gefallen ist. Und ich habe jetzt auch verstanden, desto mehr man sich damit beschäftigt, warum das ein Problem sein kann und warum es auch mal beide Typen gibt. Das Ding ist, um das vielleicht nochmal aufzuerklären, weil da gab es auch ein paar Missverständnisse. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die hatten sich die Podcast-Folgen über Innovation, Ausnotation, bla 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 angehört und haben mitunter falsche Schlüsse daraus gezogen. Um einmal zu sagen, wie es in der Realität ist, über 60 Grad Hüftbeugung bist du in der Außenrotation und supiniert. Das heißt, man hat einen, ich sag jetzt mal, aufgestellten Fuß mit Foot Arch und einer Außenrotation. Ab 60 Grad ändert sich das. Sowohl wenn man von oben nach unten kommt, dann also unter 60 Grad, kommt man in Innenrotationsbias. Das heißt, da rotiert alles mehr nach innen, um die Kraft aufzunehmen. Dann im Loch gibt man die Kraft ab. Und dann halt, wenn man wieder bei 60 Grad Hüftbeugung ist oder Hüftstreckung, je nachdem, rotiert man wieder nach außen. Und das sieht man eigentlich bei der Beuge wunderbar. Das ist nämlich genau der Moment, wenn entweder die Knie zusammenfallen bei den Leuten oder wenn die durch den Sticking Point durch sind und die Knie wieder nach außen gehen oder so nach vorne durchgeschoben werden. Das ist so eigentlich dieser Switching Turning Point, sag ich mal. Was jetzt das Problem ist, ist, dass viele schon komplett in der Innenrotation starten und versuchen auch ihr Becken schon dann entsprechend zu kippen. Also das ist genau dieser Pre-Hinge. Und mir ist auch aufgefallen, dass viele Leute ihre Hüfte nicht strecken können und so ein Prehinge oder schon so vorgebeugt rausgehen, weil die extrem nach innen rotiert sind, weil die extrem auf der Innenkante stehen und schon von Anfang an versuchen, alles nach innen zu bringen. Das Problem ist, und desto mehr ich mich damit Anatomie beschäftige, verstehe ich das auch, dieses Konzept von, du musst, wenn du schon innen rotiert bist, kannst du nicht weiter innen rotieren. Das hört sich erstmal wie so eine komische, weiß ich nicht, für mich hat sich das alles so ein bisschen, aber da muss ich ja auch nicht innenrotieren. Ich bin doch dann schon innenrotiert, ist so alles cool. Aber warum das nicht funktioniert, ist, dass es immer in Relation passieren muss. Das ist ja nichts, was ich jemand ausgedacht habe. Ah, ich habe jetzt mein Messgerät und hat sich rausgestellt, ab da ist es am besten. Nein, das sind einfach die natürlichen Bewegungen, die der Oberschenkel macht und wie er Kraft produzieren kann. Oft fehlt uns aber manchmal Mobility und dann geraten wir halt in Kompensation. Nichtsdestotrotz ist es eben wichtig, dass man dass man, sagen wir mal, die Gelenke immer optimal zur Position, in der man sich befindet, positioniert hat. Und das ist bei einer Startposition eben eher eine Außenrotation. Und es macht keinen Sinn, am Anfang schon die Knie, ja, also die Oberschenkel extrem nach innen zu rotieren. Und das Erste, was die Knie machen, ist zwischen den Füßen nach vorne gehen. Das wäre halt das andere Extrem. Dann sind wir viel zu doll innen rotiert, kriegen halt Probleme, wenn das Becken sich entsprechend ab 60 Grad umorientiert, und kommen dann nicht in die Position. Dann erreichen wir nämlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, nämlich, dass die Knie erst über dem Fuß sind und dann von dort aus nach innen rotieren, vielleicht auch leicht nach innen gehen dadurch, aber dann Druck aufbauen. Wir erreichen genau das Gegenteil, nämlich die Leute sind am Anfang an schon extrem nach innen rotiert, schieben ihre Knie zwischen ihren Füßen durch und wenn sie dann auf Tiefe kommen, dann knallen die Knie auf einmal nach außen und dann sind wir in einer ganz anderen Position, weil man halt einfach nicht mehr tiefer kommt und dann macht man einfach Platz, indem man in die alte Strategie kommt, wie die nämlich früher Platz gemacht haben, nämlich direkt die Knie einfach übelst weit nach außen schieben und das ist natürlich aber auch das falsche Extrem. Wir wollen den Knie letztendlich über dem Fuß haben, dass wir Kraft überzeugen sollen und dann soll sich der Oberschenkel entsprechend orientieren, entsprechend zur Hüfte. Einfacher formuliert, wenn man einen Split Squat macht, probiert mal da das Knie außen am Fuß vorbei oder innen am Fuß vorbeizuschieben. Fühlt sich halt komplett scheiße an und man kann auch nicht effizient Kraft aufbauen, aber das wird dann trotzdem bei der Kniebeuge gewählt, weil man halt eine komische Startposition hat und der Körper sich halt irgendwie orientieren muss. Irgendwie muss er halt dann die Aufgabe erledigen und dann macht das aber auch irgendwie. Ja, deswegen ist es einfach wichtig, dass das, oder sagen wir mal, langfristig ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man seine Knie stabilisiert, damit auch die Strukturen arbeiten können, die dafür wichtig sind. Früher hat man immer das Extrem gewählt, das fand ich auch bei MTMT cool, dass die das mit dem Hohlkreuz gesagt haben, ja, das Haltung korreliert nicht mit Schmerz, man kann extremes Hohlkreuz haben, gar keine Probleme, man kann extrem eingerundet sein, gar keine Probleme haben. Aber dann haben die auch gesagt, es ist aber Quatsch zu sagen, hey, das hat gar keine Bewandtnis, scheißegal. So, ne, das muss man halt akzeptieren, dass es eine Kompensation ist und dass das bis zu einem gewissen Grad funktionieren kann, vielleicht auch immer, aber dass man vielleicht was optimieren kann daran. Habe ich bei meinem Hohlkreuz gemerkt und bei meiner Haltung, nicht, dass meine Haltung jetzt verbessert wurde, aber dass man darauf eingeht, warum die Haltung so ist. Darum geht es ja letztendlich. Warum nimmt dein Körper so eine Haltung an? Weil ihm wahrscheinlich meist irgendwo die andere Mobilität fehlt, bei mir in Rotation, deswegen kippt er einfach die Hüfte wie bekloppt. Aber dann arbeitet man im Problem nicht und dann wird es ein Problem. Auch eine Lia, die mit super engen Füßen, die ja mittlerweile bei den Franzosen sich dann in der Mitte küssen, so, ne, schon die Knie, haben halt auch alle Rückenprobleme und kommen halt nicht klar und haben es auch nicht in den Griff bekommen langfristig. Und das hat die mitunter wahrscheinlich auch limitiert. Ich sage jetzt nicht, dass man das lösen kann oder dass die jetzt super breit stehen, aber man muss halt das Problem angehen. Und um jetzt auch drauf zurückzukommen, das fand ich nämlich so lustig, dass, ich weiß noch, Team Benchboy hat damals im Podcast gesagt, ja, Knees out und Dings. Wer weiß, was wir in 10 Jahren sagen, ob wir dann wieder sagen, irgendwie Knie raus und Band ist das Mittel der Wahl. Und ich weiß noch, Hendrik hat in einem anderen Podcast mal erzählt, da hat er sich dagegen gewehrt und meint, er glaubt, wenn es so ein leichtes Band ist, nur um den, und die gar keine Kontrolle übers Knie haben, dann kann das helfen. Er ist eher der Meinung, da kann das ein gutes Mittel sein, dass die Leute die Knie nicht einfach ohne Kontrolle zusammenfallen lassen, sondern erstmal versuchen, die zu stabilisieren. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja.
Und ich glaube, da bin ich jetzt auch bei dem Punkt. Wie bei allen anderen Übungen, wo du so einen Adduktor-Squeeze machen kannst oder wo du halt, ist das Gegenstück, du machst Bänder um die Oberschenkel, um eben zum Beispiel in der ADL mehr Hüftextension zu erzeugen oder mehr Innenrotation zu erzeugen, je nachdem, was der Athlet braucht. Und ich sehe jetzt halt doch sehr viele, die halt von Anfang an die Oberschenkel nach innen gedreht haben und sie direkt zwischen den Füßen durchschieben. Was ich gerade meine, und ich glaube, den Leuten fehlt einfach extrem die Außenrotation in der Startposition. Das sieht man auch, das sind Leute, die sich dann nicht aufrichten können, weil die halt so innen rotiert sind. Und deswegen ist ein Grund, warum wir in der Startposition außen rotiert sind, damit wir Platz haben, die Hüfte zu strecken. Dass man halt auch wieder das andere Extrem sieht. Und diese Leute können entweder mit Cueing und wenn Cueing gar nichts hilft, auch mal mit einem Gummiband dahin getrieben werden. Das Wichtige und die Unterscheidung ist natürlich, es geht hier nicht darum, den Glut zu aktivieren und ein sehr, sehr schweres Band zu nehmen, wo die halt 2 Übungen gleichzeitig machen. Das ist natürlich Quatsch. Aber es dient einfach zur Orientierung. Das ist genau dasselbe, wie wenn man bei einem Split Squat in ein kontralaterales oder ipsilaterales Gewicht nimmt. Das heißt, dass man nur einseitig belädt und lass mich nichts Falsches erzählen, wenn du es entgegengesetzt belädst, das heißt, dein linker Fuß ist vorne, du hast Gewicht in der rechten Hand, dann beißt du mehr Innenrotation. Wenn du das Gewicht in der linken Hand hast und du hast den linken Fuß vorne, beißt du mehr Außenrotation. Und das kannst du halt genau dafür einsetzen, wenn die Leute halt gar nicht schaffen, eine Außenrotation einzunehmen oder da die Beweglichkeit fehlt. Natürlich machen wir hier schwere Kompbeugen. Da macht es keinen Sinn, so ein Band rumzumachen. Und dann gibt es eben, anstatt dass ich einen Tertiary Day anführe, wo ich mit einem Band squatte, macht es vielleicht dann wirklich mehr Sinn, einen Bulgarian einzuführen oder einen normalen Split Squat oder Front Foot Elevated mit dem entsprechenden Gewicht in der Hand, um den halt da hinzubringen mehr und halt Cueing zu nehmen. Aber das kann halt auch seine Bewandtnis haben. Und jetzt habe ich einen langen Case zu Ende gemacht. Ich hoffe, da ist was hängen geblieben. Ich weiß nicht, Falk, wie
siehst du das? Hängen geblieben auf jeden Fall. Nee, also ja, ich verstehe den Approach, der so mehr oder minder bewegt sich das ja schon auch so in die ursprüngliche Anwendungsrichtung, nur halt nicht so in dieses Extrem hinein. Ne? Also es ist jetzt nicht dieser Squat U oder das denn noch als, weiß nicht, auch Westside, die das so ein bisschen mitgemacht haben.
Also, Scheiko hat richtig
Scheiko, out genau, gefühlt, genau. Wo du dann aber auch so diese relativ schwere Bänder dann da drum gemacht hast, um wirklich zu lernen, in Anführungsstrichen, das seht ihr jetzt nicht, aber deine Knie nach außen zu drücken. Und das ist ja jetzt nicht der Approach primär, sondern also man kannst vielleicht ein bisschen mehr als Feinjustierung bezeichnen. Und ein Arbeiten in die Position, in der du wirklich am stärksten bist, aber so das Prinzip ist ja dann das Gleiche. Und da
du versuchst halt gegen die Kompensation zu wirken.
Genau.
Was du natürlich nicht willst, also das ist bei jemandem, der zu doll schon innen ist, willst du halt dagegen wirken, dass er nämlich die richtigen Strukturen rotiert, anstatt einfach die Knie nach innen fallen zu lassen. Und nicht darum, die Knie halt nach außen über, also vorbeizuschieben an den Füßen. Das ist ja genau dasselbe Problem, genau, wie wenn es innen vorbeigeht. Und das war ja aber das Ziel von diesen ganzen
Richtig, ne, dass du das halt wirklich so extrem nach außen drücken willst, sodass die Knie quasi außerhalb der Füße sind. Ist ja jetzt längst überholt. Und da möchte ich mal kurz eine Anekdote anführen oder anfügen, wo ich mir dachte, du machst jetzt halt Bänder ums Knie, um die Knie und Unterschenkel über dem Fuß zu halten. So, das musst du ja aber initial, ist ja die Bewegung ja trotzdem nach außen. So, weil die Leute, die dann das von dem Band profitieren würden, ja eher die sind, die nach innen am Fuß vorbei drücken.
Ja, also bei mir ganz, ganz stark. Wenn ich cue mir, schieb deine Knie am Anfang über einen kleinen Zeh raus, also wirklich über den Fuß raus, dann gucke ich mir das Video an. Und mein Knie ist gerade mal so überm Fuß. Bild, ja. Und da macht es halt genauso Sinn. Also da macht es, also nicht ein Band zu nehmen, ne? Das ist nicht meine erste Wahl, die ich machen würde, aber da könnte das erklären, warum es bei manchen sogar funktioniert.
Genau, da könnte man das machen und stimme allem zu, was du gesagt hast. So. Will da jetzt gar nicht so einen großen Gegencase aufmachen, nur eine kleine Anekdote droppen, weil ich mir so die letzten Tage Gedanken über was gemacht habe. Und zwar über das Thema Blockpuls. Wir haben ja vorletzte Folge haben wir nochmal über Blockpuls gesprochen und so ein bisschen den Case da aufgemacht, dass wenn man ein bisschen Probleme, also ne, wir haben ja mit Hüftstreckung, über Hüftstreckung gesprochen und auch entsprechend über Hüftflexion gesprochen und sind dann darauf eingegangen, dass wenn man jetzt die Hüftstreckung trainiert hat, aber jetzt nicht über so eine gute Hüftflexion verfügt, um einen guten Konvi-Deadlift zu machen, man auch einfach auf Blockpuls zurückgreifen kann oder ne, schauen müsste, wo lote ich das aus.
Wenn man nicht so eine gute Hüftextension hat, meinst du?
Flexion. Um in eine niedrige Position zu kommen.
Achso, ja, okay.
Genau. Und Hüftextension wäre ja dann der Point mit, man macht einen Opposite Stance Deadlift, sprich Konvi für Sumo, um die Hüftstreckung zu trainieren. So, ne,
Man in eine tiefere Hüftflexion auch geht, ne, dann ist man ja auch tiefer drin.
Genau, ne, das war so die Idee und dass man dann, okay, wir haben jetzt eine Person mal vorgestellt, die jetzt möglicherweise nicht so eine gute Hüftflexion hat und nicht so eine wirklich sinnvolle Konvi-Startposition vom Boden kommt und man da auf Blöcke zurückgreifen könnte. Und dann dachte ich mir so, okay, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, wir machen wieder Blockpuls. Die Beweggründe sind im Prinzip schon, also naja, sind im Initialen ein bisschen anders. Die Idee, ist aber die gleiche, weil wir wollen die Hüftextension trainieren, sprich den Lockout beim Sumo, nehmen uns dafür Blockpulls. So, also ganz abstrakt runtergebrochen ist es ja so das gleiche wie vor 15 Jahren, als
aber man gesagt hat. Aber du meintest doch gerade, wir wollen die Hüftflexion damit trainieren, oder nicht? Also du willst ja, was heißt, Hüftflexion ist ja ein Kraftakt, es geht ja nicht um Kraft, es geht ja um Mobilität. Und wenn dir fehlt, in eine gute Kombi-Position zu kommen und du dich jedes Mal von Anfang an schon dann komplett einfach einrundest, dann wäre das Mittel der Wahl, erstmal zu gucken, wie tief kommst du denn ohne einzurunden und dich von da aus langsam runterarbeitest.
Genau.
Weil dann gehst du auch immer in die Endrange deiner Mobility, anstatt von direkt von vornherein zu sagen, ja, schaffe ich nicht, ich runde einfach ein, weil das ist ja unmöglich sowieso. Weißt du, das ist, glaube ich, so das Hauptproblem.
Genau.
Aber das verbessert ja nicht unbedingt dein Lockout, oder wie meinst du jetzt? Also im Nachhinein.
Ja, genau, das ist ja der Punkt. Die Gedankengänge, die jetzt dazu hinführen, zu sagen, wir machen jetzt einen Blockpull, sind wesentlich komplexer und sind wesentlich more sophisticated, würde ich auf Englisch sagen, als jetzt so dieser Westside-Approach. Ja, wir machen Blockpulls, um den Lockout zu isolieren und zu trainieren. Was übrigens immer noch deutsche Coaches machen. Insane. Aber anderes Thema. Aber so, ne? Aber am Ende, wenn du jetzt diese ganzen Zwischenschritte weglässt, machst du Blockpulls, um deine Hüftextension oder deinen Lockout zu trainieren. Und das finde ich irgendwie crazy.
Naja, zu verbessern, ne? Also es geht ja nicht darum, du trainierst ja nicht dadurch, du besser den Lockout.
Zu verbessern,
aber das denken halt mitunter Leute, wenn das benutzen, aber was du ja machen kannst, wenn ich
Genau, das ist ja der Punkt.
Ich glaube nicht, dass es unbedingt so funktioniert. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Du meinst, das ist ja auch, was Steve mal gesagt hat, dass mitunter alte Coaches aus den falschen Gründen recht haben. Also die machen das Richtige, aber aus den falschen Gründen.
so ein bisschen in die Kerbe schlägt das ein bisschen.
Das glaube ich aber gar nicht so doll, weil das Problem ist immer, wie benutzt du, also sagen wir auch bei Variation generell, die Frage ist ja, wie benutzt du die Variation, mit welchem Intent, was sagst du dem Trainee, worauf er achten soll und inwiefern etablierst du die? Ein Beispiel, du wirst diesen Vorteil nicht haben, wenn du dem Athleten nicht klar machst, hier fängst du an zu kompensieren, da rundest du ein, da verlierst du deine Position und das wollen wir jetzt verbessern, indem du es nicht machst und dann arbeiten wir dich langsam runter, damit du das bis vom Boden schaffen kannst. Und nicht wieder immer wieder da nicht dran arbeitest, so nach dem Motto, wenn du dich einrundest. Das wirst du aber nicht erreichen, wenn du jemandem einen übelst hohen Block gibst, dann machst du das irgendwie 2-3 Blöcke quasi und dann sagst du, ja, und jetzt direkt vom Boden heben.
Lol.
Ja. Oder du machst random, was ja jetzt hier bei Westhead auch ist, den einen Tag machst du von einem hohen Block und den anderen Tag machst du tief, aber du sagst dem Athleten das gar nicht, hey, wir versuchen halt in diese Position zu kommen, dann reicht es vielleicht auch gar nicht, wenn der dann halt immer abwechselnd einmal, ich sag jetzt mal, mit einer ordentlichen Position hebt und danach die Position komplett wieder dem Körper sagt, nee, mach mal doch wieder Scheißposition. Und dann, glaube ich, kannst du halt das Ziel genau auch nicht erreichen dadurch. Oder aus Versehen.
Voll. Ja. Aus Versehen, genau das ist der Punkt. Da kommen wir nämlich dahin, weil ich glaube wirklich, ich bin mir absolut sicher und ich muss nachher, wenn die Folge vorbei ist, muss ich nochmal ein bisschen shooten, weil ich Sachen gesehen habe, da fragst du dich, was ist los mit den Leuten? Ich glaube wirklich, dass oft einfach das alles so ein bisschen zu isoliert betrachtet wird, ne, und nicht so ganzheitlich. Gestern habe ich mich mit einem Trainee...
Mein absolutes Hasswort. A more holistic approach.
Ja, so sagen wir es vielleicht homogen. Hast du homo gesagt? Ja.
Schön, dass du den Witz machst.
Und nicht so losgelöst voneinander. Also du hast ja ganz oft, ich habe mich gestern mit einem Trainee zum Mittagessen getroffen und haben genau das nochmal besprochen, ne, weil wir bei ihm jetzt so ein bisschen den Durchbruch im Thema Slackpull hatten. Weil sowas dauert halt manchmal. Und so diese Connection manchmal nicht so richtig geschlossen wird. Also wo es dann heißt, warum mache ich denn jetzt einen Slackpull? So, also warum muss ich jetzt den Slackpull für meinen Deadlift machen? Und dann, nee, der Slackpull ist dein Deadlift. Das ist ein signifikant großer Teil deines Deadlifts. Das ist nicht irgendwas, was du extra machst oder eine andere Übung oder irgendein losgelöster Teil davon, sondern das ist inhärent, das ist wichtig, ein wichtiger, wesentlicher Bestandteil des
Deadlifts. Wie Bankdrücken,
genauso wie der Leg Drive.
Einatmen vorher.
Das ist wie Bankdrücken ohne Einatmen oder Leg Drive.
Ja.
So.
Ja.
ich hebe jetzt raus, dann mache ich kurz Leg Drive, dann setze ich meine Hüfte ab. Dann drücke ich und dann rack ich wieder rein.
Squat oder Bracing.
Der Leg, genau. Das ist alles eine homogene, holistische Masse.
Das ist auch so eine holistische Masse.
Mit fließenden Übergängen, ja. So, die sich jeweils bedingen, ne, die in der Wechselwirkung zueinander stehen. Und nicht, ich mache das jetzt und dann habe ich da in dem Moment einen guten Brace und dann lasse ich den für die Beuge, lasse ich den wieder raus.
Aber wo ist
sondern jetzt? Du machst diesen guten Brace, damit du den halten kannst, damit deine Beuge besser wird.
Ach so, dass die Leute das
und so losgelöst und so
sehen
fort.
Und nicht die Connection zwischen Variation und Comp sehen oder wie?
Ja, aber halt auch den einzelnen Teilen des Lifts. Mhm. Ne? Also, und dann wird es halt wie, und dann entsteht sowas wie, wir machen jetzt Züge vom Boden zum Knie oder auf halbe Höhe. Oder wir machen Blockpulls. Oder wir machen Blockpress. Oder wir machen Pinpress. Ja. Oder wir machen Pinsquats. So, und dann, da entsteht nämlich ein Bild vom Training und vom Lifting, das aussieht wie, wir trainieren einzelne Teile einer Bewegung, um die Bewegung besser zu machen. Was sich aber am Ende nicht ausgeht, weil du dann halt nur in diesem Teil der Bewegung besser wirst, aber nicht lernst, wie die Übergänge sind. Das heißt, klar kannst du, wenn akute, wesentliche Probleme in einzelnen Teilen der Bewegung bestehen, kannst du die für einen gewissen Zeitraum schon versuchen zu isolieren. Aber du musst sehr, sehr schnell und sehr, sehr intensiv daran arbeiten, diesen Teil der Bewegung in die vollständige Bewegung zu integrieren. Das heißt, du kannst nicht, ich bold claim, länger als 4 Wochen einen Blockpull unverändert so machen.
Du musst halt eine Progression drin haben, ne?
Du musst eine Progression einbauen.
Aber pass auf, ich mach den zweiten, was hast du gerade gesagt? Hot Take, Case, was weiß ich?
Bestimmt, ich weiß nicht.
Und zwar glaube ich, und das hat mir auch vorhin einmal dieses fast synonym verwechselt, aber ich glaube, das ist ein Fehler, wenn man sagt, stärken oder trainieren, weil eins ist, glaube ich, eher technisch mobility-mäßig und das andere ist einfach Kraft. Und ich mache nicht einen Pause Deadlift um einen bestimmten Teil, also ja, ich trainiere damit einen bestimmten Teil, aber eben einen technischen Teil. Also wie wedge ich rein und gehe vom Boden hoch. Das trainiere ich. Ich trainiere nicht, dass du Muskulatur und reine Muskelkraft vom Boden aufbaust. Und ich nehme auch nicht eine Spodo Press, damit du im Sticking Point stärker wirst, sondern damit du halt deinen Soft Touch besser machst, um dann technisch besser durch den Sticking Point durchzukommen, weil du halt nicht eingefallen bist. Ich muss noch ein Beispiel nehmen. Ich trainiere einen Blockpull, um dich langsam in eine ordentliche Startposition vom Boden reinzuführen und nicht, um dich in einem bestimmten Bereich stärker zu machen, irgendwie im oberen Bereich. Dafür sind dann meiner Meinung nach Accessories gut, weil wir haben ja jetzt gemerkt, zum Beispiel mit Margarete, ein Trainee von mir, war halt der Lockout beschränkend und dann war aber jetzt die Technik mittlerweile so gut, dass wir gemerkt haben, achso, wir haben es ja wirklich letzte Folge diskutiert, war es halt dann wirklich, dass wir gemerkt haben, es liegt nicht unbedingt an der Ausführung, vielleicht noch ein bisschen, aber der Main-Faktor ist wirklich eine muskuläre Schwäche in der Hüftextension. Und als wir die ADLs wieder reingenommen haben, haben wir gemerkt, ey, seit 8 Blöcken sind die ADLs schwächer geworden, als wir die wieder in der, sage ich mal, Standardvariation ohne als auf technischen Fokus, das wirklich als Kraftassistenz reingenommen haben, haben wir gemerkt, die ist wirklich schlechter geworden. Also kein Wunder, da kann sie ja noch so gut technisch sein, wenn wirklich die Kraft fehlt und der Sumo halt dieses Movement nicht trainiert. Dafür sind dann halt Accessories da und auch die schweren Accessories, wie zum Beispiel eine Hackenschmidt, wenn halt die Beine nicht genug schieben können oder hinterherhängen. Ein ADL, wenn die Hüftstreckung zu schwach ist. Was haben wir noch bei der Bank? Chest Press, ein Dip, wenn wirklich einfach muskulär was fehlt.
Dip, super, ja.
Aber da mache ich dann, also ganz ehrlich, ich hatte jetzt mit vielen Leuten Close Grip drin, so nach dem Motto am Secondary für mehr Muskelmasse. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Das war, in meinen Augen ist Close Grip viel mehr eine Comp-Variation, die dann aber halt nicht so schwer mitunter beladen werden kann. Bei manchen kann sie so schwer beladen werden. Sie hat ja den Vorteil, dass es für die Schultern einen anderen Winkel gibt, auch ein bisschen Movement Variability. Aber ich bin mittlerweile wieder der Meinung, dass ich nicht eine Close Grip oder eine Larsen verwende für mehr Range of Motion, mehr Muskelkraft oder so. Das hat dann andere Gründe oder dann stärker von der Brust weg oder was weiß ich. deswegen glaube ich, diese Trennung ist schon ganz gut, funktioniert schon ganz gut, ne? Dass man Variationen nimmt, um technisch zu trainieren und zu verbessern oder mobility-technisch oder positionstechnisch und schwere Assistenzen, um wirklich Kraft in den Bereichen aufzubauen, wenn es wirklich fehlt oder zu ergänzen.
Absolut, absolut. Und das ergänzt ja oder vervollständigt ja die Konzeption von Trainingsplanung, weil du dann nicht mehr so in diesem Westside-Scheiko-ischen Sinne anfängst, einfach irgendwelche random Übungen zu nehmen, die irgendwelche Teile der Bewegung isolieren, sondern dein Training halt so betrachtest wie, was habe ich für Movements, die ich trainieren muss und wie trainiere ich die möglicherweise limitierenden Faktoren in der Bewegung zusätzlich zu der Bewegung.
Ja, und vieles funktioniert und funktioniert auch trotzdem. Die Frage ist, wäre was anderes besser gewesen? Und das ist am Anfang nicht so wichtig. Du machst mit allem Progress. Die Frage ist, hättest du mehr Progress machen können? Und die Frage ist, irgendwann, wenn es schwierig wird, Fortschritt zu machen, weißt du dann, was du brauchst? Oder hast du die ganze Zeit random irgendeinen Kram trainiert und musst dann erstmal anfangen, rauszufinden, was du wirklich brauchst? Weil dann muss es genau das Richtige sein. Irgendwann muss man wirklich so viel machen, beziehungsweise man kann weniger machen, weil man so schwer trainieren muss und eben stark geworden ist. Dann muss man schon genau wissen, hey, welche Variation brauche ich wirklich für Technik? Welche Assistenzen brauche ich wirklich, um meine Schwachstellen nach vorne zu bringen? Wie viel Volumen brauche ich genau? Und ja, früher war es ja wirklich so, ey, wer stark ist, hat recht. Oder zumindest, wenn die top sind, dann muss das alles richtig laufen. Mittlerweile kommt dann aber immer jemand vorbei, der das dann halt noch krasser kann. Siehe einen Taylor Atwood, wo alle gesagt haben, was willst du kritisieren? Das ist der beste Powerlifter, den es gibt. Und jetzt kommt ein 23-Jähriger. Will das Joe Bornstein?
Mittlerweile
kommt vielleicht. Kommt ein 22-Jähriger, 23-Jähriger, der ein Drittel von dem trainiert hat, was du trainiert hast. Und Taylor Atwood ist genetisch einer der besten. Klar, Umstände sind nicht top mit der ganzen Arbeit und so. Punkt. Und wenn er jünger wäre, ne?
Egal, aber.
Und hat ja auch, sag ich mal so, die ersten Jahre wurde erstmal viel ausprobiert mit Taylor Atwood. Da hat ja auch Jason gesagt, der hat dann irgendwann gesagt, hier läuft's gar nicht, ich muss mir Leute ranholen. Das heißt, wenn er jetzt mit seinem Wissen nochmal neu starten würde, würde da wahrscheinlich auch was anderes rauskommen. Aber es ist ein ganz klarer Beweis, dass manche
22.
Ja, also vielleicht ist er einfach noch mehr Talent, aber ich bin der Meinung, das würde dann schon so viel mehr sein als Taylor Atwood. Und dann ist die Frage, trainiert er vielleicht einfach ein bisschen besser und gezielter und hat schneller herausgefunden, was genau bei ihm funktioniert. Ja. Also.
Ja, Shoutout an Luke Eckerle.
Ja, also da wirklich. Und er, ich habe ja auch jetzt das andere Interview mit Luke gehört. Der zieht das halt alles ein, ne? Das Wissen von Powerlifting Now, die Kommunikation mit Marcellus und Hasse nicht gesehen und hat dann da schon mal Starkes geschaffen. Also zu dem Thema, was noch funktionieren kann und warum und wieso. Ich habe mir nochmal Gedanken über dieses zweiwöchentliche Deadliften gemacht. dieses Konzept von, was ja, also ich muss sagen, seit Kalina da die 260 gehoben hat und John Armani ja auch da ordentlich abgezogen hat, überlege ich da immer noch so, was kann man daraus noch lernen? Ne? Also klar, sehr viel durch dieses Rückenstecker-Core-Training, sehr viel, das haben wir ja schon mitbekommen. Und ich bin natürlich der Meinung, klar gibt es wahrscheinlich ein bisschen Movement-Variability, wenn man mal Floating Deadlift, mal Blockpull, mal gegen Bänder und was weiß ich. Ich glaube nicht, dass es der entscheidende Faktor ist, um ehrlich zu sein. Also wenn man diese ganzen leichten Tage mit Bändern einfach mit leichten Deadlifts ersetzen würde und Floating Deadlifts, ADL und irgendwie noch Deficit Deadlifts, hat sie ja alles in einer Session jeweils einen Satz gemacht mitunter an einem so einem Tag, was dann wahrscheinlich der Skill-Tag ist oder der Volumentag. Wenn man da jetzt nur ADLs gemacht hätte, wäre vielleicht dasselbe rausgekommen. Was mich aber interessiert, ist ja dann das unterliegende Thema, dass du nur jede zweite Woche drauf gehst. Und wahrscheinlich auch durch dieses Overloading, Underloading, also einmal eher eine Max-Out mit einer Deficit-Variante, wo man einfach weniger Gewicht bewegen kann, abwechselnd mit einer, wo man sehr viel Gewicht bewegen kann, habe ich mir überlegt, kann man das Konzept, was kann man vielleicht daraus noch mitnehmen und unser Konzept übernehmen, damit das gut funktioniert? Und ich habe mir überlegt, beim Deadlift ist ja ganz klar so, du kannst nicht dauernd super schwer trainieren. Das machen die ja auch so, ne? Ist ja nicht nur Kalina, die das macht, mal um von diesem ganzen Ketten-Westside wegzukommen, auch einen Haftor oder diese ganzen Strongmen, da ist es ja komplett üblich, dass man nur alle zwei Wochen was Schweres hebt. Das ist dann halt zwar kein Max-Out, aber Und ist ja bei Kalina auch nicht, ne? Wenn die halt einen Defizit macht, dann ist es vielleicht für Defizit schwer, aber da kann sie ja deutlich weniger Gewicht nehmen, ne? Und dann habe ich mir überlegt, hey, vielleicht ist es ja gar nicht so weit weg, zu sagen, für manche, die sehr stark sind, ist dann schon einmal die Woche nicht das Optimale, sondern vielleicht nur jede zweite Woche ein bisschen schwerer zu heben. Und dafür kann man dann vielleicht noch schwerer heben und dafür aber die dazwischen noch leichter machen. Also vielleicht wäre ein Annäherungsversuch an diese Planung von unserer, sage ich mal, Strategie, die ja eher ist, Woche 1 bis 3 sehr, sehr leicht. Backoffs eigentlich durchgängig leicht. Die progressieren halt immer weiter, gehen immer weiter hoch. Und wenn nicht weitergehen, muss man halt gucken, warum nicht. Aber da relativ leicht zu arbeiten und diesen Single nur in der vierten Woche wirklich schwer zu machen. Woche 1 bis 3 relativ leicht und langsam zu steigern. Ne? So ist ja gerade unser Approach. Was wäre, wenn man jetzt Woche 2 und 3 einfach tauschen würde? Das heißt, man macht eine leichte Woche, eine mittelschwere, dann wieder eine mittelleichte und dann eine sehr, 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 sehr schwere. Und vielleicht, wenn man das dann so anordnet, muss ja auch gar nicht Woche, also Woche 1 und 3 wären ja dann leicht und mittelleicht, sage ich mal. Vielleicht können auch beide leicht sein. Und vielleicht kann man dann auch die Woche 3 ein bisschen schwerer machen. So dass man, wenn ich jetzt mal in Zahlen ausdrücke, und wir machen mal 10, ist absoluter Max-Out am Ende vom Block und ich sag mal, 2 ist eine Intro-Week, dass man sagt, wir machen nicht 2, 3, 5, 10, sondern man macht eher 2, 7, 2, 10 oder sowas. Weißt du, sowas, das würde dann vielleicht auch mehr wie dieser Strongman sein. Oder wir machen halt über mehrere Blöcke und dann machen wir halt, keine Ahnung, 2, 6, 2, 8, 2, 10 oder sowas. Oder 20%, weißt du, ohne jetzt auf direkte Kraftprozente, aber vom Konzept her, dass man sagt, man trainiert alle 2 Wochen schwer, hat dann eine ganze Woche zum Recovern und kann dadurch öfter so eine Peak-Intensity erreichen und boostet dann vielleicht auch diesen neuronalen Kraft-Progress. Ist dann nochmal die Frage, wie doll beeinflusst das die Beuge? Aber da hätte ich direkt Bock, sowas mal auszuprobieren. Weil das sieht man ja oft, ne, dass das bei Convi, da macht es halt nicht aus, wenn du mal eine Woche gar nicht trainierst. Da hast du ja auch wirklich Leute, die trainieren eine Woche gar kein Convi, dann zack, gehen die ran und sind auf einmal super stark, ne? Dass die noch mehr Taper eigentlich brauchen, aber dann auch richtig schwer was leisten können, aber dann auch wieder lange Erholung. Und da finde ich einfach diesen Bi-Weekly Approach könnte man zumindest mal testen.
Könnte man auf jeden Fall mal machen. Ich glaube, ich habe so nach der jetzt kommenden Wettkampfsaison ein paar Leute, die dann bestimmt ein halbes Jahr keine Wettkämpfe mehr haben, wo man sowas, wenn nicht sogar länger, und auch Konvi-Heber, wo man das möglicherweise auch mal austesten könnte, aber da können wir uns gerne nochmal zusammensetzen und das möglicherweise gemeinsam durcharbeiten und unsere Test Objekte, ja. Objekt ist nicht gut.
Ja.
Suchs Kaninchen. Das wollte ich
ja, raussuchen. Viel besser. Also ja. Generell denke ich natürlich sofort, ich werde bei keinem den Progress versauen, ne? Aber wenn man vielleicht jemanden hat, so, oh, es geht nicht so richtig voran, ist es immer doch sehr doll fatigue das Problem, da mal zu probieren, hey, wir heben wirklich nur alle 2 Wochen schwer, aber dafür vielleicht sogar ein bisschen schwerer, dann jede 2 Wochen. Und dafür können wir halt die Zwischenwochen wirklich leichter machen, uns da wirklich konzentrieren, die Rückenstrecker zu kräftigen, die Qualitäten halt zu stärken und vielleicht auch technisch dann halt Variationen dann reinzunehmen. Dann, weiß ich nicht, kann ich mir schon vorstellen, dass es gut funktionieren könnte und vielleicht sogar besser. Muss man natürlich ausarbeiten und wie gesagt, man will nicht riskieren, aber das war so meine Überlegung, wie man das adaptieren kann und auch diese Beobachtung, dass das halt beim Strongman ja nicht unüblich ist. So war sehr stark.
Ja, absolut. Absolut. Man muss halt auch beim Strongman sagen, da ist halt die Belastung oder die auch systemische Belastung durch andere Sachen wie Yoke Walks oder Farmers Walks, wo dann halt auch regelmäßig mal 300, 400 Kilo auf dem Körper lasten, ist halt nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Das heißt, die Trainingsplanung ist da auf eine andere Art und Weise sehr komplex.
Und man muss sagen,
wesentlich die müssen komplexer dann, als bei die Powerlifting, müssen
dann aber zwar regelmäßig beugen und auch so vor allen Dingen Frontbeugen und Rückenstrecker trainieren, das machen die ja auch, ne? Also Rückenstrecker werden brutal bei denen trainiert, bei Strongman. Wo wir auch wieder so eine kleine Parallele sehen. Was aber da natürlich nicht der Fall ist, was bei uns ein bisschen limitiert, die müssen nicht dauernd Maximalversuche in den Kniebeugen noch machen. Mhm. Also gibt's natürlich auch, aber meistens haben die ja dann wirklich eher, okay, jetzt trainiere ich für einen Meter, ist doch vielleicht ein bisschen anders, als wenn jetzt für einen Deadlift-Only-Wettkampf oder für einen Strongman, wo halt Deadlift eine Disziplin ist, trainieren. Aber auch wieder Fun Fact, die trainieren ja nicht year-round mit unterschweren Deadlifts. Das ist ja auch, die trainieren ja generelle Qualitäten und dann wird einfach nur der spezifische Skill vom Deadlift auch reingeholt und das funktioniert ja anscheinend beim Deadlift sehr, sehr gut. Bei Bank würde es halt gar nicht funktionieren, ne? Dass du nur Chest Presses machst und was weiß ich und dann, aber das wäre ja auch wieder ein Argument dafür, warum es vielleicht reicht, eher die Qualitäten zu trainieren und dann diesen schweren Single regelmäßig zu haben, also jetzt nicht nur einmal pro Saison, aber halt mit mehr Abstand und dafür schwerer, so damit das noch mehr polarisiert wird eigentlich von dem, was es macht. Genau, muss man aber halt mit dem Squat irgendwie managen, weil die haben dann nicht noch parallel schwere Squat-Topsätze, die sie ballern müssen. So, das kann ich mir vorstellen, dass es dann schwierig wird, dass man das ein bisschen managen muss oder auch so versetzt planen muss.
Ja, es ist schon irgendwie sehr aufwendig, vor allem, weil sich ja dann auch die Off-Season und On-Season sehr, sehr stark unterscheidet. Das heißt, wenn du in der Prep bist auf einen Wettkampf, kannst du halt, also musst du die Ressourcen, die du hast, wirklich sehr spezifisch verteilen. Und die Lifts, die ja sehr variieren können, spezifisch trainieren und hast dann halt nur den Zeitraum, in dem du weißt, ah, ich habe jetzt diesen Wettkampf, ich bin da angemeldet und dann geht's los und die Übungen sind dran. Also sobald das feststeht, ja, das wird ja vorher dann auch erst ausgewählt und dann irgendwann bekannt gegeben, ähnlich wie so ein Zeitplan beim Powerlifting. Und kannst dich dann erst so richtig drauf einstellen, was drankommt. Klar gibt's immer so oft so Qualitäten, die meistens abgefragt werden, ne? Irgendwas weit tragen, irgendwas irgendwo raufladen und sowas. Also im Wesentlichen kannst du das dann schon mittrainieren, aber was genau da dran kommt, ne, das weißt du dann halt irgendwie nur so 4 bis 6 Wochen vorher und dann musst du halt diese 4 bis 6 Wochen drauf verwenden, diese Übungen zu trainieren. Und deshalb ist deine Off-Season ja auch dann so wichtig, erstmal so diese Basisqualitäten zu halten, ne? Also ja, was über Kopf bewegen, was tragen, solche Sachen musst du dann schon regelmäßig machen, um darin halt auch entsprechend besser zu werden. Aber du musst halt auch deine Basis ausbauen. Und da würde ich auch sagen, ist man mit einem Powerlifting-Coach wahrscheinlich gar nicht so schlecht beraten. Also wenn man einen Powerlifting-Coach hat, der die Bereitschaft hat, auch Strongman-Leute aufzunehmen, ist man da wahrscheinlich nicht schlecht dran, seine Basisqualitäten wie die Kniebeugetechnik, wie das Kreuzheben, wie auch Pressing-Movements über Kopf zum Beispiel oder Aufbau der Muskulatur im Schulter- und Brustbereich. Das sind alles Qualitäten, die man lernen muss und erlernen muss, um in den Strongman-Übungen oder Strong-Human-Übungen besser zu werden, langfristig zumindest, um sich nicht nur dieser rein spezifischen Exposition zu bedienen, um besser zu werden. Ja, wie zum Beispiel, ich habe noch nie eine Übung gemacht, dann fange ich an, die Übung zu machen und habe halt in den ersten 3 Wochen massiven Fortschritt und werde darin besser. Ja, aber wenn du halt regelmäßig Strong-Human-Wettkämpfe machen willst, solltest du in den Übungen ja auch langfristig besser werden und nicht nur immer diese Newbie-Gains
mitnehmen. Macht ja auch Off-Season nichts Spezifisches, ne? Also diese Grundsachen wie
genau, aber weniger halt.
Ja, weil du nicht weißt, was genau dran kommt, aber man hat ja schon so seine Main-Movements drin, ne? Ja, oder auch, das ist ja mitunter bei Westside komplett so gewesen, dass gar nicht schwer gedeadliftet wird und nur Variationen trainiert werden und dann halt kurz vorm Wettkampf 2 Wochen wird das erste Mal eigentlich vom Boden Deadlifts gemacht, ne? Und hat ja mitunter auch gut funktioniert. Ich sehe jetzt auch einfach bei vielen, dass ich halt eher sogar mehr ADLs trainiere und dann den zweiten Tag nichts anderes und das funktioniert einfach gut, ne? Also, wird ein spannendes Experiment.
Ja, es ist vielleicht mal eine Möglichkeit. Aber da werden wir nochmal drauf zurückkommen. Zum Stichwort RDLs will ich auch nochmal was sagen. Ich habe gestern einfach mal 20 Kilo auf meine RDLs draufgeworfen und es hat super geklappt. Also habe ich mich wahrscheinlich, also mir machen RDLs halt so insgesamt nicht wirklich Spaß. So, das ist halt so eine Übung, durch die ich mich immer so durchquäle und die ich immer gerne so abhaken möchte. Gestern dachte ich mir so, habe ich mich mal dazu verleiten lassen, aus eigentlich Faulheit, weil ich nicht abbauen wollte. Habe ich mal noch 20 Kilo auf meine ADLs draufgeschmissen und die waren genauso leicht wie vorher. Deshalb schmeiße ich da jetzt einfach mal pro Woche 10 Kilo drauf und guck mal, wie es
sich bewegt. Ich denke ja wirklich, dass bei dir, also müssen jetzt hier nicht komplett den Coaching auswerten, aber dass das bei dir auch ein großer Case ist, dass dein ADL einfach viel zu doll deinem Deadlift hinterherhängt was ja geil für den Deadlift ist, aber ich glaube, da können wir dann ganz viel rausholen, wenn wir den ein bisschen pushen und dann können wir auch wahrscheinlich, müssen wir auch ein bisschen kommen wieder vor, zurücknehmen an dem Secondary Day, lassen vielleicht ein Übungsset ein bisschen drin und dann aber wirklich Fokus auf die ADLs, weil das schiebt schon an.
Wenn ich die ADLs dann von Blöcken raushebe, zählt es als Blockpull oder ist es dann trotzdem noch ein ADL? Das ist die Frage.
Das ist mir zu kompliziert. Da lasse ich mich nicht drauf ein auf solche Gespräche. Das ist eine Falle, das wird ja ich schon.
Auf solche niederen Gespräche.
Ich habe noch eine Frage an dich.
Ja.
Um hier nochmal das letzte Thema anzuschneiden. Glaubst du, es gibt ja viel diesen ich kriege das eigentlich gar nicht so doll. Ich finde, es gibt ja eigentlich gut die Waage, aber es gibt ja so diesen angeblich diesen krassen Science-based Lifting-Space gerade in der Ausführung, dass man hier, vor allen Dingen beim Lat, irgendwie ist der Lat ja das große Thema, dass man da immer in Faserrichtung trainieren soll und wie ich die Übungen anpasse und dann extrem, keine Ahnung, zum Beispiel so Pull-Arounds mache, wo ich mich dann auch von dem Körper her anders positioniere, um genau in die Muskel reinzukommen. Und ich finde es manchmal komisch, warum da diese Oldschool-Bodybuilder so krass gegen haten, obwohl die ja eigentlich Muskelgefühl über alles geschrieben haben. Also so nach dem Motto, vielleicht so ein Arnold Schwarzenegger, so die Phase, da ging es ja, die haben es zwar schwer trainiert, aber da ging es ja auch immer darum, so den Muskel zu spüren, den Muskel zu treffen. Wenn du einen Markus Rühl dir diese alten Videos anguckst, dann finde ich, ist er gar nicht so dieser Proponent von schwer und falsch. So als provokative Aussage, ne, und als, ja, hier, wir haben uns damals da so und so viel auf die Beinpresse geladen, bla bla bla. Aber wenn du den dann mal so in der Zone über sein Training reden hörst, dass er sagt, wie doll er sich, klar, super schwer, zum Beispiel seine Rear Delt Raises, aber wie doll er sich da auf den Muskel trainiert hat und versucht, den halt zu treffen und zu spüren und den zu isolieren. Und jetzt habe ich aber das Gefühl, dass Bodybuilding so dargestellt wird, Hauptsache schwer, so dieses Oldschool-Bodybuilding, Hauptsache schwer und diese fancy Übungen, wo man jetzt nur genau diese Latfasern trainiert, was ist denn das für ein Quatsch? So, trainiert erstmal schwer und eure Basics. Ich verstehe ja das Argument, wo ich dann frage, okay, ist das jetzt auch so eine provokative Aussage mit dem Trainier einfach mal schwer und auf so eine Pussy-Übung zu machen nach dem Motto? Ist das nur, weil die sagen, hier ist einfach zu viel Fokus auf Ausführungen und Übungsauswahl und zu wenig Fokus auf Progression und Steigern? Oder ist das wirklich der Fall? Und meine Frage an dich ist, glaubst du denn, dass man an manchen Muskeln wirklich krass vorbei trainieren kann? Weil die Aussage ist ja auch von vielen, ich sag mal jetzt nicht Nerds, sondern wirklich von Science-Based Liftern, du kannst bei einer Kniebeuge nicht deine Quads trainieren. So, ne? Selbst egal, wie du die Ausführung machst, du kannst nicht den Rücken nicht trainieren, ist ja dann oft die Aussage. Du siehst es an Aktivierung, du siehst es an Hypertrophie. Selbst wenn du jetzt krass aus dem Arm ziehst, wirst du den Rücken trainieren. Meine Frage, glaubst du, man kann trotzdem krass an einem Muskel vorbeitrainieren und wie ist da deine Einschätzung so zum Thema korrekte Ausführung versus viel Gewicht nehmen oder genug Gewicht wählen und steigern und schwer?
Also es ist ja doch schon wieder eine etwas umfassendere Frage, aber die finde ich sehr, sehr wichtig und auch sehr interessant. Also ja, ich denke schon, dass du an Muskeln sehr gut vorbeitrainieren kannst, aber nicht an denen, die du jetzt beschrieben hast. Also, du wirst halt bei Beinübungen, die Hüfte mitbeugen, wirst ja immer einen sehr hohen Glutanteil haben. Du wirst ja, wenn du, es gibt eine Split-Squats-Variation mit so einem Sliding Backfoot, der so propagiert wird als die ultimative Beinstreckerübung. Dann gab es ein Video von Andreas Pürzel dazu, in der er die einfach mal gemacht hat und vorgestellt hat, naja, also eigentlich trainierst du damit hauptsächlich deine Hüftstreckung. Ich glaube, du wirst halt in so komplexen Bewegungen, in so Mehrgelenksübungen, wirst du es auf jeden Fall nicht schaffen, an den größeren Muskeln vorbeizukommen. Einfach weil dein Körper, glaube ich, einfach zu sehr darauf angewiesen ist. Was aber gut geht und alle, die Lust und Laune haben, sich solche Videos mal so ein bisschen auf Gag-Ebene anzugucken, schaut mal nach Garrett Walker, ich glaube Run with Coaching auf Instagram. Der basht halt so neue Science-Based Lifter immer extrem. Und das ist ganz witzig, weil da dann wirklich, also da werden schon so Setups gebaut, das hat schon so ein bisschen, wirkt das wie Westside-Style. Ne? Also da kommen dann hier nochmal so
Gummibänder drum. Aber Westside ist doch oldschool, das verstehe ich immer so nicht, weißt du?
Und genau das ist halt eben der Gag. Ja. Also da komme ich gleich drauf. Ne, da sitzt dann einer am Latzug, hat sich hier so eine Manschette um, also auf Ellenbogenhöhe festgemacht, nimmt aber trotzdem so einen Griff in die Hand, der aber nicht befestigt ist. Also die Last kommt quasi nur über den Ellenbogen, wenn du quasi einen direkten Lat-Übertrag hast, um die zwischengeschalteten Gelenke rauszunehmen.
Bei Lateral Raises habe ich mal gehört, dass man da auch irgendwie einen Gummiball, also dass man Cuffs hat, dass man das in die Hand nimmt, so einen Gummiball, weil sich das irgendwie besser anfühlt.
Ja, genau. Also es gibt wohl eine Studie oder Studien dazu, die zeigen, dass wenn du deine Griffkraft aktivierst, also hier durch etwas greifen, irgendwas in die Hand nehmen, ob du jetzt einen Gummiball oder einen Griff hast, ist ja egal, dass damit die Muskelfaserrekrutierung verbessert wird. Cool. Dann gibt es aber noch eine zusätzliche Studie, die zeigt, dass durch Unterarmflexion die Muskelfaserrekrutierung nochmal verbessert wird. Okay, die haben sie aber damit komplett isoliert oder aus der Gleichung rausgenommen, weil dein Unterarm ja nichts mehr flektieren muss. So. Also in der Form geht es auf jeden Fall schon, Muskeln aus einer Bewegung rauszunehmen oder an Muskeln vorbeizutrainieren. Das geht auf jeden Fall. Und da stellt sich mir aber die Frage, ist es wichtig und notwendig? Nö, ist es nicht. So einfach beantwortet. komplex beantwortet heißt, warum sollte ich? Also warum sollte ich nach, jetzt mal ein bisschen aus Powerlifting-Perspektive, nachdem ich eine Stunde gebeugt und gedrückt habe, mich jetzt nochmal 3 Stunden damit beschäftigen, ganz verschiedene Muskeln einzeln zu trainieren, wenn ich es auch einfach komplex mindestens genauso gut machen kann. Damit kann ich mir einfach Ressourcen sparen und mindestens den gleichen Fortschritt machen. Deshalb ist für mich die Frage an sich nicht so relevant, was ich da machen, also wenn man jetzt konkret danach fragen würde, was man da machen sollte, die stellt sich mir nicht. Also ich versuche ja dann schon, Übungen zu wählen, die möglichst viel positiv abdecken.
Ja,
wir haben ja verschiedene Qualitäten im Lifting von Außen- und Innenrotation oder Rotationsfähigkeiten allgemein, muskulären, Rehab- und Prähabilitierenden Aspekten, die ich stellenweise einfach in einer Übung komplett abdecken kann. Komplett. Also wenn ich einen High-Cable-Curl mache, trainiere ich meine Rotationsfähigkeit, kann dafür sorgen, dass meine Schulter prähabilitierend bearbeitet wird. Ich trainiere meinen Bizeps, ich trainiere meine Unterarme fertig.
Ja.
Also,
aber kann man auch,
warum sollte ich
kann
das
man auch
machen?
Nur dann eben entsprechend die Rotation trainieren, wenn man es richtig macht und mit einer korrekten Ausführung, in Anführungszeichen.
Keine
und,
Frage.
Ich glaube, ein großes Problem ist da wirklich die Wissenschaftskommunikation und jeder gute Wissenschafts- oder Researcher, Forscher auf Deutsch, der weiß natürlich, das sind hier allgemeine Studien, von denen man nicht unbedingt direkt, vor allen Dingen nicht direkt, auf jeden Fall nicht, Trainingswissen ableiten kann. Hier geht es darum, was kann vielleicht die General Population machen oder was sind so Sachen, in denen man weit, eigentlich geht es ja darum, wo können wir weiterhin forschen, ne? Was gibt es für interessante Mechanismen, die man erforschen kann? Das Problem ist, wenn man daraus versucht, seinen Trainingsplan direkt abzuleiten. Und das wäre für mich auch so ein bisschen bei Alexander Pürzel eine Kritik. Nicht, dass er das komplett so macht, aber viele Sachen scheinen mir so, dass die vorbeigehen an der aktuellen Common Practice auf höchstem Level. Und da sehe ich auch wieder so ein bisschen diese Oldschool-Bodybuilder, die sich über sowas lustig machen. Ich denke wirklich, ein ganz großer Teil ist einfach emotional. Weil du hast natürlich auch fette Massestoffe, die jetzt vielleicht so ein bisschen schon neue Generationen sind, aber eigentlich immer noch sich zum Oldschool-Bodybuilding verschreiben, die ganz klar sagen, ich habe hier meine teuren Mac-Griffe mit, die dann an einem Seil hängen zu einem breiten Griff. Weißt du, welches Setup ich meine? Wo die so eine Latpull haben, aber mit wo du Karabiner einhaken kannst und dann haken die dann nochmal extra variable Griffe ein, so, ne? Und dann machen die aber auch auf einer Inclinebank. So was siehst du auch. Ein Oskar Leschinski, der fett gefeiert wird, der macht auch irgendwelche, in Anführungszeichen, schon fancy Übungen oder guckt sich sehr speziell an, wie ist mein Gerät eingestellt. Und dann, wenn die sich unter sich unterhalten, dann sagen die auch, ah, hier Fat Grip für die Griff und dann spielt man das mehr. Dann wird da auch auf einmal der Fat Grip, wo du gerade dich drüber lustig gemacht hast, ne? Und ich denke, ganz viel ist einfach Dissen. Ja. Und dann wird sich halt zugemacht, obwohl man relativ viel dann ähnlich versucht. Und ganz klar muss gesagt werden, diese ganzen Studien, die sind entweder an Anfängern oder an Leuten, die fortgeschrittene Trainees sind. Wenn man sich dann aber anguckt, was ein fortgeschrittener Trainee squattet bei denen oder ein trainierter Trainee, dann sind das Männer, die gerade mal Körpergewicht oder irgendwie ein bisschen über Körpergewicht kniebeugen. Und du denkst dir so, okay, das beschreibt ja nicht mal den Schwächsten, den wir im Verein haben. Und dann sind das in unseren Augen ja noch in der Übung zumindest komplette Anfänger. Und safe die machen Gains ohne Ende. Wenn du jemanden einen Lat-Pull-Down machen lässt, dann wird der im Rücken wachsen. Wenn aber ein Profi-Bodybuilder so Lat-Pull-Downs macht, dann wird sein, meiner Meinung nach, der Lat nicht entsprechend getroffen. Und klar können die auch noch ein paar Sachen lernen, über Schwung, über diese übertriebene, man muss übelst die Kontraktion spüren, was dann vielleicht aber wieder genau da hilft, ne, mehr genau in den Muskel rein zu trainieren. Du wolltest erstmal was dazu sagen, sag mal was. Ich habe nämlich da noch ein konkretes Beispiel an mir, wo ich es gemerkt habe.
Ja, ich will auf diese auf diesen Emotionalitätsfaktor nochmal eingehen. Ich glaube, es ist 100% das. Ich glaube, es ist immer, wie elitär können wir sein, um möglichst viele Menschen, und im Regelfall sind es Leute, die ja halt irgendwie neu in den Sport kommen, wie können wir die ausgrenzen? Das ist oft so. Und irgendwie ist es, habe ich den Eindruck, bei so deutschen Oldschool-Bodybuildern,
ja,
nochmal extremer. Also ich denke da, also Urs Kalitschinski zählt für mich zu diesen deutschen Oldschool-Bodybuildern mit dazu, weil der an Markus Rühls Eiern dranhängt. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, die hängen ständig in irgendwelchen Videos, machen sich darüber lustig und dann, wie du sagst, ne, ah ja, da habe ich das und das gemacht, irgendwas Fancyes, ne, und damit habe ich den Muskel viel besser getroffen. Denke mir so, okay, aber wenn das jetzt in einem Science-Paper stehen würde, dass du das so machen sollst, wär's dann beschissen. Wenn es jetzt irgendein junger Typ machen würde, der halt nicht so viele Muskeln hat wie du, wär's dann beschissen. Nee, es wird einfach aus Prinzip, wird aufgrund von praktizierenden Personengruppen gesagt, das und das ist blöd und es geht nicht um die Inhalte. Das ist, war auch noch nie der Fall in diesem
Debatten. Ich würde da vielleicht sogar
einen dann hast du so Leute wie Heiko
rausnehmen, ja. Aber ich weißt du, was ich glaube, was da der Main Driver ist?
Gar nicht unbedingt. Es gibt auch ein Video von Urs, wo er da sitzt und sagt, Raps in Reserve, was ist denn das? Hast du schon mal einen
guten
Bodybuilder gesehen, der mit Raps in Reserve trainiert? Ja,
halt dein Maul.
Der Natural Typ, der dich seit sieben Jahren auf der Bühne... der Typ, der dich seit was weiß ich wie vielen Jahren, seitdem du auf dem Mr. Olympia stehst, schlägt, der Typ trainiert mit Raps in Reserve.
Und vor allen Dingen, genau, wenn man sich dann diesen Hypertrophie-Coach anguckt, ne? Kennst du den, der heißt einfach nur Hypertrophie-Coach, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der auch Sibam trainiert hat. Mhm. Das ist der Prototyp von einem Science-Based Lifter. Der Muskelfaserverlauf einmal, welcher Winkel bei welcher Übung, der ist quasi der Alexander Pürzel.
Joe Bennett.
Genau, Joe Bennett. Ja. Und da sind sie dann alle wieder, der ist der Guru. Und ich glaube, das führt mich halt auf diesen Main-Claim hin. Es geht einfach nur in dieser ganzen Debatte um Respekt. Und da würde ich auch ganz klar zustimmen. Ich weiß nicht, wer angefangen hat. Vielleicht ist es auch okay, oder nee, ist nicht okay, aber es ist vielleicht nachvollziehbar, wenn Profi-Bodybuilder über Neulinge schmunzeln. Und ich glaube aber, vom Verhältnis her, wer discredited hier, ich glaube, dass die neue Generation, die Oldschool-Generation, nicht genug Respekt zollt und nicht genug vertraut, wie viel Erfahrung die haben und wie viel sie halt schon probiert haben und wie gut sie mitunter, nicht jeder, manche haben einfach nur drauf geprügelt, aber wie viele Jahre die gearbeitet haben, daran wirklich genau ihren Muskel zu treffen und so sich da reinzudenken, das wird, glaube ich, zu wenig Respekt gezollt. Und auf der anderen Seite wird zu viel halt mit Beleidigung dann halt reagiert. Ich glaube, das würde ich den beiden am meisten ankreiden, dass halt da zu viel Arroganz rauskommt. Natürlich kannst du auch wissen, ich weiß es besser als der Typ. Der macht seit einem Jahr Lifting, erzählt was von, wie man die Übung richtig ausführt. Ich habe seit 20 Jahren dran gearbeitet, wie treffe ich meinen Lat. Und mein Lat ist auch 10-mal so groß wie den seiner. Ich spüre das ja wenigstens, ob ich den gerade perfekt treffe. Weil jeder kennt das, wenn du ein Anfänger bist, dann brennt alles und alles tut weh. Aber desto größer der Muskel wird, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmen würdest, desto besser fühlt man den auch, ob man den getroffen hat oder nicht. Weißt du, was ich meine? Und wenn du halt, ich kann es mir nicht mal ansatzweise vorstellen.
Jetzt Muskelgefühl und pumpmäßig, ja. Muskelkatermäßig wahrscheinlich nicht.
Ja, also, aber wenn guck mal, wenn mein Bizeps so groß wäre wie mein Quad und ich meinen Bizeps spüren würde wie bei einer Leg Extension oder, weil es ist große Muskeln, fühlst du einfach viel krasser. Und wenn du halt ein Bodybuilder bist, wo deine hintere Schulter so groß ist wie meine Brustmuskulatur, dann will ich mir nicht an, dann wird er wahrscheinlich genauer wissen, ob man die gerade genau getroffen hat oder vom Feeling her. Und vor allen Dingen, wenn er das halt, ich mache das halt vielleicht dann 3-4 Jahre und der macht das halt seit 20 Jahren, dann ist das schon manchmal anmaßend, wie sich Leute dann nach 1-2 Jahren rausnehmen, glaube ich, die dann zu kritisieren. Aber diese Abfälligkeit und wie du schon meinst, so, ich mach den runter,
aber das ist ja dann,
wegen genau. Der Person, aber wenn das jetzt ein anderer Kumpel dieselbe Übung vorgeschlagen hätte, dann würde ich die feiern, so. Das merkt man halt dann doch schon sehr schnell bei dieser Oldschool.
Genau, ja, also das ist ja aber genau nicht Teil der Debatte, da geht's ja nicht darum, wer hat Respekt vor wem oder wie wird da tatsächlich in den Diskurs reingegangen, sondern es ist ja dann immer, der Typ ist blöd und ja, deshalb sind die Inhalte ja, blöd. Und das, und nicht, ey, ich find's nicht geil, dass ich hier, dass du dich als ne, direkte Person hinstellst und sagst so, die ganzen alten Bodybuilder, die haben keine Ahnung, weil die irgendwie stumpf und bescheuert trainiert haben. Von mir aus so, lass es eine berechtigte Kritik sein, aber dann ist der Typ, der das sagt, halt ein, von mir aus entweder noch sehr blauäugig oder halt wirklich einfach ein Arschloch. Das kann alles sein. Ja. Aber dann macht das doch zum Inhalt der Kritik und nicht, ja, der sagt das zwar, aber selber, das, was der so propagiert, das ist ja alles total dumm. Der kann ein Arschloch sein, der kann aber trotzdem gleichzeitig gute, valide Punkte haben, die er da anspricht. So. Und ich muss aber sagen, dass ich da so Leute wie Markus Rühl, Heiko Kalbach, würde ich aus dieser Gleichung.
Ja, ja, also vor allen Dingen.
Also das sind halt keine ernstzunehmenden Diskussionspartner. Klar waren die mehr oder minder erfolgreich mit dem, was die gemacht haben, aber so wie die sich präsentieren, es ist eine Schande für jeden Sport. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass irgendwelche alten Powerlifter sich hinstellen würden
und so sich verhalten würden, ja, das stimmt.
Und so über aktuelle Coaches reden würden, würde ich auch sagen, Alter, ey, also wir brauchen hier keine Debatte führen. So, du schadest dem Sport, du rückst alle Leute, die sich ernsthaft mit Powerlifting auseinandersetzen, in ein schlechtes Licht.
Und ich muss auch sagen, da ist wieder der große Unterschied zwischen einem Athlet und einem Coachen oder halt einem medienpräsenten Menschen, ne? Ich glaube, man unterschätzt, wie viel man lernen könnte über Hypertrophie, wenn man mit denen zusammenarbeiten würde. Also auch so Übungsausführung und was und Gefühl.
Absolut, völlig.
Aber ich glaube auch, dass die einfach eine geniale Genetik, also die müssen ja eine geniale Genetik haben, aber halt auch einen sehr gut intuitiv halt gearbeitet haben und aber wahrscheinlich nicht so die besten Coaches sind halt für andere Leute, die vielleicht nicht so talentiert sind oder.
Nein, überhaupt nicht.
Und das ist halt das Problem. Ja, und das
also was man denen nicht absprechen kann und was vielleicht auch eine berechtigte Kritik ist oder halt auch so ein Aspekt, den man immer mal mit reinwerfen muss, ist halt so die Work Ethic. So.
Ja.
Klar, Markus Rühl, Heiko Kalbach, die sind ins Gym gegangen, die haben sich da drin zerstört. So, ob das jetzt das Schlauste war und auch für deren Longevity sinnvoll, würde ich nicht sagen. Mhm. Also, wenn Heiko Kalbach 60 wird, dann wird er schon alt. So. Wenn Markus Rühl 60 wird, ist es wirklich auch eine Errungenschaft. Aber das, was sie sich, es gibt ein Video mit Heiko Kalbach und wie heißt er, Iron Mike, wo der mal so seine
Rückentraining?
Ja, seine heftigsten. Nee, wurde nur seinen heftigsten Stack erklärt.
Ja,
du denkst, Alter, dass du hier noch selbstständig atmen kannst, wird ein Wunder.
Ja, und dann hört man sich auch die Leute an. Du merkst, also die Frage ist auch, selbst wenn du in deinem Sport erfolgreich warst, wie viel war davon, weil du so schlau bist und weil du so viel davon verstanden hast? Weil wenn du merkst, Entschuldigung, aber da kommt jemand, der ist du. Man muss da auch sagen, ich kann ihn jetzt nicht persönlich verurteilen, jeder ist so ein bisschen das Produkt seiner Umgebung, seiner Gene, wie er aufgewachsen ist. Aber dann muss man das trotzdem als das werten, was es ist. Und der hat sich halt damals besoffen, Drogen genommen, verprügelt, die ganze Zeit aufs Maul gehauen. Und du merkst ja auch im Intellekt, ich glaube, menschlich würde ich wahrscheinlich sagen, der wäre ein okayer Mensch geworden, wenn er eben nicht in so einem Feld groß geworden wäre. Weil du merkst ja dann schon im Verhältnis, wie sich da Sachen aufweichen. Na klar, kriegst du jetzt nicht 50 Jahre Leben da aus so einer Person raus wie Heiko Kalbach. Aber ja, also vom Intellekt merkst du, da ist halt.
Ja.
Und dann frage ich mich, wie groß ist dein Verständnis von komplexen Thematiken? Also das wird für dich funktioniert und du wirst deinen Weg, also das kann man so sagen, die haben ihren Weg gefunden. Aber das heißt lange nicht, dass die für andere den Weg finden können, weil da sind sie, glaube ich, dann genauso schlecht drin, so gut wie sie waren, mit ihrer Ehrgeiz ihren eigenen Weg zu finden.
Sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Lasst gerne mal ein paar Sternchen da oben links und folgt uns auf Instagram @falk.incredible, @maxi_producer, @kona_dh und birdgang.powerlifting. Und damit sind wir draußen aus dieser Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Danke fürs Zuhören. Ihr wart alle wunderbar.
Vielen Dank. Tschüss.